Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen. Dies ist die 41. Folge des ImproLife Podcasts. Wieder mit Ella Amann und Roland Trescher und mir, Claudia Hoppe. Wir zeichnen die 5. Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit auf. Und der Leitsatz, über den wir heute sprechen wollen, heißt Perspektivwechsel initiieren. Wir haben ja beim letzten Mal schon über den Rollenwechsel gesprochen. Das klingt ja ganz ähnlich. Da hatten wir gesagt, es gilt, den Rollenwechsel zu beherrschen. Was ich mich im Vorfeld jetzt gefragt habe und das als erste Frage auch an euch, wer initiiert denn diesen Perspektivwechsel hier? Ist das der Spieler? Ist das der Zuschauer? Von wem geht die Initiative aus, wenn wir sagen Perspektivwechsel initiieren? Oder der Trainer?
Ja, das ist schon mal eine super spannende Frage und die kann ich gleich mit einem generalisierten Ja sowohl als auch beantworten. Jeder. Also der Raum kann einen Perspektivwechsel initiieren, die Zeit kann einen Perspektivwechsel initiieren, der Spieler an sich, das Team, der die Regie macht, der im Publikum sitzt oder der vom Spiel in das Publikum rausgeht, um von dort nochmal Impulse reinzugeben. Also Perspektivwechsel sind von allen möglichen Variationen her denkbar. Und das ist das Schöne beim Impro, dass wir das auch von allen Variationen her einfach beherrschen und von morgens bis abends eigentlich trainieren beim Impro-Training.
Und für wen wird dieser Perspektivwechsel initiiert? Also wer ist quasi der Adressat, wenn man so will?
Naja, also im Theater ist es natürlich, die Wirkung ist für den Zuschauer in erster Linie. Das ist eine Spielform, eine dramaturgische Spielform auf der Improbühne. Im Business-Kontext würde ich sagen, geht es natürlich in erster Linie auch um den Kunden oder Auftraggeber, um die Lösung eines Problems oder eines Ziels etc. Und da geht es darum, was ist die Wirkung des Perspektivwechsels? Ja, die gibt ja neue Informationen, neue Inputs, neue Ansichten etc. Und die helfen uns, da einfach zusätzliche Informationen auf dem Weg zur Lösung zu finden.
Genau. Und so, also quasi übergeordneter Meta-Adressat ist quasi die Dramaturgie, die Geschichte, das Problem, was gelöst werden soll, die Aufgabe, die erledigt werden soll und natürlich dann auch der Spieler, der inspiriert werden soll, schlicht und ergreifend auch, ne? Durch den Perspektivwechsel. Und der Zuschauer, der staunt.
Überrascht ist oftmals. Ja. Ich meine, das ist ja das, was ich immer da erfahre, auch aus dem Impro-Theaterbereich kommt. Perspektivwechsel ist eine Spielform, die wir beherrschen, genauso wie den Rollenwechsel, der Voraussetzung ist, also dafür. Das führt oftmals zu Lachen. Es gibt oft Humor als Wirkung, weil man wirklich überrascht ist, weil es oftmals gegensätzlich sein kann, anders sein kann, anderer Twist sein kann, etc. Und das ist doch für den Gesamtprozess der Geschichte sehr bereichernd.
Und wo genau, du hast es gerade schon erwähnt, Roland, den Rollenwechsel nochmal, worin genau besteht der Unterschied vom Perspektivwechsel zum Rollenwechsel oder wo sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten? Ihr habt ja das quasi getrennt formuliert. Mhm. Es gibt wahrscheinlich Schnittmengen, aber auch Unterschiede vermutlich.
Es gibt große Schnittmengen natürlich. Wenn ich mal so eine Timeline dazu nehme, im Fortlauf einer Geschichte, dann ist es in meinem Bild so, dass ich, wenn ich einen Rollenwechsel praktiziere, dann bleibe ich sozusagen in der Spur auf der Timeline. Die Geschichte kann sich entwickeln, aber ich gehe die letztendlich in einer anderen Rolle weiter. Das ist für mich so der klassische Rollenwechsel. Perspektivwechsel heißt letztendlich, ich bleibe fast auf der Timeline stehen. Ja, also das ist so weniger Mittelpunkt. Ich sehe aus einem anderen Blickwinkel das Ereignis.
Mhm. Ja, das oder von außen.
Das heißt, ich springe auf der Timeline.
Ja, genau, ist dann auch möglich, genau. Ja,
aber ansonsten ist es schon eine schöne, glaube ich, eine ganz gute Trennung an der Stelle, ja. Und beim Rollenwechsel, das machen wir auch um überraschende neue Perspektiven, also da geht's auch um Empathie, Einfühlungsvermögen.
Innenansichten,
ne? Genau, da geht's viel auch um die psychologischen Fragen. Und beim schlicht ergreifenden Perspektivwechsel haben wir das auch inkludiert, aber da gibt's noch viel, 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 viel mehr drumherum.
Es gibt wahrscheinlich auch eine Metaposition, die es beim Rollenwechsel ja erstmal so nicht gibt. Ja. Weil wir sprechen ja von Rollen, die innerhalb des Spiels der Szene sind und beim Perspektivwechsel kann es ja eben auch die Position des Zuschauers sein, die Perspektive.
Obwohl du auch beim Rollenwechsel eine ganz spannende Metaposition hast, wenn du zum Beispiel in die Position des Erzählers gehst oder der von draußen drauf schaut. Oder, also auch da gibt es so eine Art Metaposition, aber du hast vom Prinzip recht, das ist sicherlich
Was mir noch in den Sinn kommt, wir hatten ja in einer der frühen Folgen die Heldenreise. Mit dem Perspektivenwechsel wechsle ich quasi auch die Heldenreise.
Das inwiefern?
Ist, ja, weil letztendlich gucke ich mir die Geschichte aus einer anderen Heldenperspektive an. Weil jede Figur auch auf einer anderen Heldenreise ist und dann habe ich da nochmal einen anderen Blick drauf. Es kann sein, dass jetzt für die eine Figur das eine Krise ist, für die andere Figur ist es überhaupt keine Krise. Hm. Ja, weil sie eine andere Funktion hat, eine andere Rolle auch in dem Moment hat. Hm. Und das finde ich gerade im Kontext der Heldenreise auch eine ganz spannende Geschichte, dass wir merken, auch emotional in einem Prozess zu sein, heißt nicht, dass meine ganze Umwelt, mein ganzer Kontext in dem gleichen Emotionalität ist. Die sind in einer ganz anderen entspannten Situation, weil die nicht auf der Heldenreise sind. Und das bietet mir manchmal einen Vorteil zu wissen, oder zu realisieren, dass ein anderer Blick auf meine Situation oftmals da Druck oder Dampf rausnimmt oder Emotionalität rausnimmt oder auch reingeben kann, je nachdem.
Also
Vielleicht noch eine Assoziation zu der Frage. Also wenn du zum Beispiel jetzt heute mit einem Scrum-Team arbeitest und agil arbeiten möchtest, da gibt es bestimmte Rollen, die vergeben sind. Und du hast den Product-Owner oder den Master und so weiter und so fort. Und wenn du dann innerhalb eines Projektes oder eines Team-Projektes dann tauschst, dann bleibst du meistens in der vorgeschriebenen Rolle und in der Rollenaufgabe oder in der Funktion drin. Beim Perspektivwechsel kannst du das halt komplett verlassen. Also du kannst zusätzliche Perspektiven reinbringen in das System. Du kannst ganz anders drauf schauen, du kannst technisch anders drauf schauen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber du bleibst nicht unbedingt in diesem schon vorhandenen oder angelegten Rollensystem. Und das ist bei einer Szene auf der Bühne ungefähr auch so. Wenn du drei Protagonisten hast, die tauschen dann miteinander Rollen, aber das heißt dann nicht, dass jetzt plötzlich dort ein richtiger, also ein Perspektivwechsel insofern mit reinkommt, als dass da jetzt eine ganz neue Figur reinkommt oder ich gucke mir das jetzt aus einer anderen Zeit mit einer anderen Sprache an und so weiter. Das kann, aber es gibt eben diese Schnittmengen. Ne?
Es gibt ein schönes Beispiel, es gibt ja das berühmte klassische Replay-Spiel, das ja wahrscheinlich alle kennen, wo man eine Szene aus verschiedenen, ja, mit verschiedenen Vorzeichen neu spielt. Und ich kenne eine Variante, die heißt eben auch Perspektivenwechsel. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Szene A mit drei Spielern, mit drei Rollen mal aus der Perspektive der Rolle B spielen. Ja, und das heißt, dass alle bei ihren Figuren bleiben, aber ich erlebe letztendlich die Sichtweise, die Überzeichnung aus der seinen Perspektive. Das ist eine ganz spannende Geschichte für die Spieler auch. Sie bleiben in ihrer Rolle, aber steigen eigentlich in die andere Perspektive ein. Mhm. Ja, die kann hysterischer, entspannter oder sein. Und da ist für mich ganz klar geworden, was der Unterschied ist. Ne? Das heißt, die Rollen verändern sich eigentlich aus der anderen Perspektive, bleiben aber, also die Sichtweise, die Spielweise der Rollen verändert sich, aber die Rolle an sich bleibt die gleiche.
Also es geht um Empathie, ne? Das wird, glaube ich, schon relativ klar. Wo seht ihr da den Vorteil vom Applied Improv-Ansatz gegenüber anderen Ansätzen, die ja auch Empathie und Perspektivwechsel und sowas immer wieder in den Vordergrund stellen?
Ich glaube, die Radikalität einfach der Breite, mit der wir das tun, also mit der konsequenten Bereitstellung von, es gibt keine Perspektive, die wir nicht einnehmen können und nicht einarbeiten können. Also weil wir am Ende, wenn wir einmal dieses Basisrepertoire haben, alles machen können, was uns irgendwie einfallen kann. Also das heißt, wir haben da sehr, sehr wenig Limitierungen und lernen auch mit diesen Limitierungen sehr flexibel und frei umzugehen. Also das ist, guck dir die Perspektive aus der Perspektive des Steins an. Das ist jetzt irgendwie eine fast schon klassische Perspektive, die man in der Kreativitätsarbeit auch nutzen würde. Aber wir verändern Tempo, wir verändern Geschwindigkeit, wir verändern Gefühle, Farben, Zeiten, Kontexte, Genres. Also das ist gerade, wenn wir zum Beispiel in der Produktentwicklung sind, wenn wir in der Dienstleistungsentwicklung sind, wenn wir auch Design-Thinking-Prozesse haben und solche Dinge. Das heißt, wir haben ein unglaublich breites Repertoire, das wir als Impro-Schauspieler nutzen können, um das dann auch für solche Unternehmenskontexte nutzbar zu machen in der kreativen Lösungssuche.
Und wie würde sowas vonstatten gehen? Also ich habe da nicht so richtig ein Bild von, also ist das dann in Form von einem Rollenspiel auch? Aber ich finde immer, Rollenspiel ist nicht so ganz Impro. Ich finde immer, Rollenspiel ist relativ festgelegt schon so. Oder würdet ihr da widersprechen?
Das ist jetzt, sagen wir mal so, eine theaterpädagogische Diskussion, was ist ein Rollenspiel? Da gibt es natürlich auch Überschneidungen zu dem, wie wir arbeiten, aber ich sehe uns in der Impro freier als im Rollenspiel. Also Rollenspiel
ganz genau.
Ist viel gelenkter, richtig. Da gibt es viel mehr Vorgaben und die sind bei uns viel freier und assoziativer, so würde ich es mal sehen. Und das heißt, und das ist ja der Mehrwert, dass man letztendlich auch durch den Perspektivwechsel eine Szene, eine Situation Perspektivwechsel spielt und den Assoziationen der Teilnehmer Spieler frei Lauf lässt, also das, was unterbewusst quasi vorhanden ist und gar nicht kognitiv daran geht. Ja. Und das ist der Mehrwert. Ja.
Also ein Beispiel könnte sein, also du kannst es wunderschön nutzen, um verschiedene Avatare anzulegen, also zum Beispiel verschiedene Kundengruppen anzulegen, verschiedene Nutzer, um von dort halt zu schauen, wie können diese Nutzer aus ganz verschiedenen Perspektiven heraus zum Beispiel ein Produkt oder eine Software benutzen. Man kann da einfach auch wie gesagt, Hürden einbauen. Man kann schauen, wie würde ein Mensch das benutzen von vor 20 Jahren? Wie würde er das gleiche Produkt dieses Jahr benutzen? Und wie würde er es vielleicht in 10 Jahren benutzen, wenn das Produkt eigentlich erst serienreif ist? Ja, also da gibt's viele, viele Dinge, die man machen kann mit den Avataren. Dann haben wir eine Menge, was du tun kannst, wirklich um Nutzung auszuprobieren, um Dienstleistung auszuprobieren, um Produkte neu zu benutzen, zu gestalten. Also da gibt's unzählige Möglichkeiten, wie du das einsetzen kannst. Und das ist nicht immer nur szenische Arbeit. Absolut nicht. Das ist ein Teilbereich. Ne? Aber das ist eben auch da. Aber ich glaube, Rollenspiel nennen wir das schon, weiß ich, irgendwie ewig nicht mehr. Also das ist sowas, was mir wirklich völlig fremd. Also
genau.
Klar, das wird dann immer so gesagt, Rollenspiele, aber das ist im Grunde genommen ein völlig anderes Arbeiten. Was
sehe ich nämlich auch so, ja. Genau. Deswegen hatte ich jetzt nochmal gefragt, wo genau der Unterschied in der Qualität ist, dass man eben auch nicht in so ein Rollenspiel-Dingsbums verfällt, weil es die Leute auch meiner Erfahrung nach eher so ein bisschen verschließt fast.
Naja, wir sind ja in der angewandten Improvisation, ja, und da sind wir natürlich noch im wesentlich freier. Da geht es ja auch um das holst du aus musikalischen, das holst du aus der angewandten Kunst, das holst du aus künstlerischen Ausdrücken wie Tanz, Musik. Also angewandte Improvisation ist nicht nur an Theaterformen gebunden, sondern bedient sich eines sehr, sehr breiten Kunst- und Ausdrucksfeldes. Also insofern haben wir da eben auch gestalterisch wahnsinnig viele Möglichkeiten, warum ja auch nicht umsonst viele, die im Design Thinking sind, auch Impro-Leute sind, die dann ja natürlich auch in so einem Kontext das super gut einsetzen können, weil es sich nicht nur allein an szenisches Verhalten orientiert, ne, oder an szenische Arbeit konzentriert. Und was ich einfach wahnsinnig gerne mag, ist diese Möglichkeit, dass zu jeder Zeit jeder im Setting diesen Switch oder diesen Rollenwechsel, den wir meistens mit einem Switch einführen, oder Perspektivwechsel in diesem Fall, dass das jeder tun kann, zu jeder Zeit, ja. Und aus jeder Assoziation heraus. Und ich finde das unglaublich spannend, dass das einfach etwas ist, was sehr viel Bewegungsfreiheit in die Arbeit reinbringt. Und ob wir jetzt nachher ein Kommunikationstraining machen oder eine Produktentwicklung machen oder was auch immer, das ist dann eigentlich fast zweitrangig, ne?
Und das, ich glaube, ein Effekt ist auch noch, es trainiert natürlich auch, ja. Es trainiert eine Flexibilität in der Betrachtungsweise von Problemen oder Produktentwicklung etc., ne? Weil man sozusagen nicht nur die eine Dimension hat, sondern immer latent andere Dimensionen mitschwingen hat. Und das fördert natürlich Kreativität ungemein.
Und ich kann vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel auch nochmal reinbringen, damit man das vielleicht noch mal ein bisschen sich konkret vorstellen kann. Ich habe vor einiger Zeit ein Nachwuchsführungskräftetraining gehabt. Da ging es darum, dass man, das war eine ganz einfache Aufgabe, die eigentlich auch fast jeder kennt. Du nimmst eine Büroklammer und dann veränderst du die Büroklammer auf eine Art und Weise und suchst 10, 11 verschiedene Nutzungsformen. Ne? Also eigentlich schon so eine Übung, mit der man gar nicht mehr vor die Tür gehen will, weil man denkt, das ist so albern und so selbstverständlich. Aber man ist dann doch immer wieder überrascht, oder ich bin überrascht, dann im Training zu sehen, dass wir dann irgendwie so eine Truppe von Mitte 20-jährigen High Potentials da sitzen haben und du sagst, nimm doch mal die Büroklammer und verändere sie. Und das war sehr überraschend, dass von 12 Teilnehmern eigentlich nur 2 in der Lage waren, wirklich innerhalb von 10 Minuten 10, 12 verschiedene Nutzungsformen zu entwickeln. Und was ich da sehr, sehr interessant fand, und das habe ich total unterschätzt, weil ich ja immer die neue, moderne Generation so wahnsinnig kreativ finde. Und ich denke immer, die müssten jetzt ja mit diesen ganzen Sachen so wahnsinnig kreativ und fortschrittlich sein. Es hat sich zum Beispiel kaum einer getraut, diese Büroklammer in die Hand zu nehmen und kaputt zu machen. Also auseinanderzubiegen und die ursprüngliche perfekte Form zu zerstören. Und darüber haben wir dann nachher später sehr, sehr viel diskutiert, inwiefern Kreativität und Innovation damit zu tun hat, dass ich auch in der Lage bin, zu bewegen, zu tun und zu machen. Und da, glaube ich, spürt man einen ganz, ganz großen Vorteil, dass wir bei der angewandten Improvisation uns trauen, in Bewegung zu gehen, ins Machen zu gehen, ins Ausprobieren zu gehen, weil wir auch diese Lust am Scheitern, also dieses zerstörerische Moment immer wieder als eine Vorstufe der Neuzusammensetzung sehen und der Gestaltungskraft sehen. Und da hatten wir sehr, sehr spannende Auseinandersetzungen und es waren zwei Mädels auch so dabei. Und die meinten, ja, es ist echt total interessant. Sie haben sich nicht getraut, etwas Perfektes zu zerstören, weil das in ihrer Wertewelt kaum vorkommt. Und das war für die wahnsinnig interessant, wo sie sagt, naja, ich bin vielleicht doch nicht ganz so aktiv kreativ, wie ich das vielleicht von mir erwartet habe. Ja? Und das war für mich eine irre spannende Auseinandersetzung dann mit denen, weil wir dann von dort in dieses Thema Kreativität und Perspektivwechsel noch mal viel tiefer und ganz anders reingehen konnten. Ja. Und ich habe immer so gedacht, unsere Generation, die ist, ist dann schön zu sehen, dass wir echt noch spielen gelernt haben. Ja, also da merkt man noch richtig, dass wir eben noch nicht ausgestattet waren mit fertigen Geräten, die eben alles schon vorgeben, sondern wir haben diesen Weg noch des uns Erarbeitens aber, wirklich ganz anders erlebt.
Aber manchmal kommt ja so ein Gedanke auch gar nicht. Ich kenne das von mir. Das Stichwort ist ja so thinking out of the box. Ne? Man kann die Büroklammer auch kaputt machen. Manchmal kommt dir irgendwie sowas gar nicht in den Sinn. Irgendwie. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kalender vom letzten Jahr aufgehangen, weil ich keinen von diesem Jahr hatte. Dann sagt jemand, häng doch den vom letzten Jahr auf. Wo ich dachte, ja, warum denn eigentlich nicht? Was spricht denn dagegen? Also, ne? Und
vielleicht die Nutzungsabsicht am Ende so ein bisschen, ne? Oder die Frage, wie wichtig ist es, dass die Daten einigermaßen stimmen? Ne? Aber im Prinzip.
Die Reihenfolge der Zahlen ist die gleiche.
Ja, eben.
Gibt es ja viele Kalender, die genauso produziert werden, richtig, dass du sich jedes Jahr benutzen kannst, genau, und dann nur die Ringe verschiebst oder wie auch immer und dann das Bild.
Ja, und manchmal hat man sowas, ne? Da denkst du irgendwie, also so blöd kann ich gar nicht denken, wie einfach das jetzt hier gerade gewesen wäre.
Ja. Das war doch ein Schlusswort.
In diesem Sinne.
Da holen wir jetzt die Büroklammern und
machen. Wir haben auch verschiedene Formen und Größen und so. Also da können wir jetzt richtig schön MacGyver-mäßig basteln.
MacGyver-mäßig, ja, das freue ich mich schon drauf.
Okay. Ja. Gut. Das war die 41. Folge des Impro-Live-Podcasts. Die nächste Folge ist dann zum 6. Leitsatz aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit. Da heißt es dann, sich im kinetischen Tanz verbinden. Mein Name ist Claudia Hoppe. Ich saß zusammen mit Ella Ammann und Roland Trescher und wir drei sagen Tschüss.
Tschüss.
Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.